irgendwann habe ich einfach auch beim Abstieg angefangen zu heulen, weil ich nicht mehr konnte, weil ich einfach diese Schmerzen, diese dauerhaften Schmerzen auszuhalten, hat mir so viel Energie gezogen und habe dann da auch an dem See gekämpft in absoluter Traumlage, wo ich echt einfach nur noch vor meinem Zelt saß und in die Gegend gestarrt habe, weil es so, so schön war. Die meisten Leute sind keine Extremsportler, die die abartigsten Gipfel besteigen, sondern die haben auf einmal eine Geschichte von jemandem, der ganz normal ist und der irgendwas macht, was sie auch machen könnten und der da auf Hindernisse stößt.
Inside Outdoor. Der VD-Podcast ohne Blabla.
In dieser Folge von Inside Outdoor begleiten wir die junge Filmemacherin Hannah Dürr auf einem ganz besonderen Abenteuer. Zu Fuß, quer durch die Pyrenäen, festgehalten in ihrem ersten eigenen Dokumentarfilm. Ein emotionales Gespräch über große Träume, das Loslassen und das Ankommen bei sich selbst. Herzlich willkommen, liebe Hannah. Hannah, wo erwischen wir dich gerade? Bist du beim Filmschneiden? Bist du draußen? Was machst du denn gerade?
Ihr erwischt mich gerade ganz langweilig am Tisch in meinem Wohnzimmer.
Stell dich doch mal bitte kurz vor, wer bist du und was machst du so?
Ja, also ich bin Hannah, ich bin Fotografin und Filmemacherin aus Freiburg in Süddeutschland. Wer das nicht kennen sollte, man sollte es aber kennen, finde ich. Und ich bin jetzt gerade hier viel unterwegs, war aber davor viel auch in Südeuropa, vor allem in Portugal und Frankreich, auch beruflich mehr in der Surfszene verankert. Und habe mich jetzt mehr und mehr wieder nach Hause oder auch zurück an die Berge orientiert seit dem letzten Jahr. Und ich glaube, deswegen sind wir ja hier auch zusammengekommen.
Richtig, genau. Wir werden ja heute über deine lange und anspruchsvolle Fernwanderung durch die Pyrenäen sprechen und über dein Filmprojekt Walking East. Vielleicht als Einstieg, wenn du Walking East in 3 Wörtern beschreiben müsstest. Welche 3 Wörter wären das denn?
Das Filmprojekt oder die Wanderung?
Beides, wie du möchtest.
Herausforderung, Freiheit und Planänderung.
Schön, das klingt spannend, das klingt vielversprechend. Wir werden ja nachher wahrscheinlich auf die Punkte nochmal zurückkommen. Was ist denn die Idee des Filmprojekts gewesen? Du bist in den Pyrenäen einen Fernwanderweg gegangen und hast aber parallel ein Filmprojekt gestartet. Was war denn zuerst da, der Wunsch, diesen Trail zu laufen oder ein Wunsch, ein eigenes Filmprojekt zu machen?
Ich glaube, der Wunsch, den Trail zu laufen oder irgendeinen Trail zu laufen, war zuerst da. Und der ist auch schon wirklich lange da, seit ich so das erste Mal schon vor vielen Jahren vom Pacific Crest Trail gehört habe in Amerika. Und das hat irgendwas in mir angestoßen. Und ich jedes Mal, wenn ich davon gehört habe, dachte ich so, wow, das ist so cool, das will ich unbedingt auch mal machen. Aber es ist so weit weg und es ist ja so eine lange Tour, das sind ja 5-6 Monate. Das macht man nicht mal eben so. Und dann war ich eben viel im Surf-Kontext unterwegs, auch beruflich, aber auch freizeitmäßig. Und da viel in Nazaré und da machen Leute extreme Dinge. Die surfen extrem große Wellen. Das sind alles echt krasse Athleten und Athletinnen. Und da hat sich dann aber auch so mehr und mehr rauskristallisiert, dass ich irgendwie auch irgendwas Krasses machen will, vielleicht auch muss, weil man das die ganze Zeit so mitkriegt und man denkt so, man muss jetzt auch irgendwas leisten, um da dazugehören zu können. Und es war klar, ich kann halt keine haushohen Wellen surfen. Das ist einfach nicht mein Skillset. Da dachte ich so, okay, ich kann aber vielleicht laufen. Und ich hatte mehr und mehr das Bedürfnis, eben wieder auch mehr in die Berge zu gehen, weil ich so das Meer fast so ein bisschen satt hatte. Also ich hatte so das Gefühl, da geht's jetzt für mich nicht unbedingt weiter. Und dann kam das so zusammen und dann bin ich zufällig auf die Pyrenäen gestoßen und die hatte ich eigentlich irgendwie davor gar nicht so auf dem Schirm. Ich wusste schon, dass es die gibt, aber ich bin gar nicht auf die Idee gekommen, dass man dort wandern könnte und habe dann dort den HRP gefunden. Das ist so ein Höhenfernwanderweg, der höchsten möglichsten Linie folgt, einmal vom Atlantik bis ans Mittelmeer. Und das fand ich irgendwie so cool, weil es näher war, es war Europa, es war irgendwie einfach erreichbar, aber es war trotzdem so ein PCT in Europa. Es war sozusagen der Pyrenean Crest Trail. Und das fand ich total cool. Und dann war klar, okay, ich will diesen Trail machen. Und richtig cool wäre eigentlich auch einen Film zu machen, weil mir klar war, ich will so ein eigenes Projekt mal haben und ich will einen langen Film drehen. Und ich habe keine bessere Story, also nehme ich halt mich selber. So ungefähr. Und dann dadurch, dass mein Freund auch nicht mitmachen konnte, weil der nicht so viel langen Urlaub nehmen konnte von der Arbeit her und ich dann einen Kumpel gefragt habe, der auch Filmemacher ist, hat sich das noch viel mehr rauskristallisiert, dass wir das eben als Chance nutzen wollen, so unseren ersten langformatigen Film da gemeinsam zu produzieren über dieses Abenteuer. Was wir da noch nicht wussten, was für eine Herausforderung das sein wird, gleichzeitig die erste Fernwanderung zu machen und den ersten langen Film, weil das beides schon Projekte sind, die sehr viel Energie eigentlich und Wissen und Planung und so weiter benötigen. Aber das wussten wir nicht, deswegen haben wir uns da einfach voll reingestürzt und hatten auch mega Bock.
Kannst du ein bisschen was noch erzählen zu dem HRP, zu dem Haute Randonnée Pyrénéenne? Was zeichnet den so aus? Wie lang ist der? Was würde euch dort erwarten, wenn ihr diesen entlanglaufen wollt?
Also es war schon klar, das ist so eine Herausforderung, gerade als ersten Trail. Auch waren wir uns bis zum Schluss nicht ganz sicher, wie herausfordernd das wird, weil wir einfach auch gar nicht so viel darüber gefunden haben im Internet. Aber so von den Rahmendaten, der war oder ist ungefähr 750 Kilometer lang, hat 45.000 Höhenmeter unterwegs. Also jeden Tag geht's eigentlich wirklich krass hoch und runter und bleibt auch nicht in einem Land wie die bekannten Fernwanderwege GR10 und GR11, die jeweils auf der französischen oder auf der spanischen Seite die Pyrenäen überqueren, sondern folgt einfach der höchstmöglichen Gebirgsroute. Es ist kein markierter Trail, das war noch so eine Herausforderung. Also es ist mehr ein Konzept von einem Weg und es gibt GPS-Tracks und es gibt einen Wanderguide und sowas dafür. Also es ist nicht ganz unbekannt, aber es ist schon, hat ein bisschen höhere Herausforderungen an Navigation, an alpine Umstände, vom Gelände her, vom Wetter her, von der Abgelegenheit her. Also man ist oft schon ein paar Tage am Stück unterwegs, vielleicht auch ohne Netz, ohne Einkaufsmöglichkeiten. Aber genau das fand ich auch so wahnsinnig reizvoll da dran, weil ich dachte, okay, ich will jetzt nicht so einen Pilgerweg wandern, wo lauter Leute mit mir auf dem Weg sind und ich bin jeden Abend in einer Herberge, wo es wild zugeht. Und ich wollte wirklich so richtig in der Natur versacken und ich wollte so richtig die Grenzen testen, die eigenen, und ich wollte dieses abgelegene Abenteuer schon haben und wir sind beide fit, wir sind beide sehr sportlich und so. Wir dachten, okay, auch die körperliche Herausforderung kriegen wir schon irgendwie hin, da wachsen wir auch rein, wir lassen uns einfach Zeit am Anfang.
Du hast es gerade schon angesprochen, was mich noch interessieren würde, Thema Infrastruktur. Ihr wart überwiegend mit dem Zelt autark unterwegs und musste dementsprechend auch Verpflegung, Wasser etc. mitschleppen. Ihr wart ja auch im Sommer unterwegs, ist es richtig? Also das heißt, das Thema Wasser und ja, dass man die komplette Route auch gut verpflegt, das ist auch wahrscheinlich nicht ganz einfach auf diesem Trail.
Ja, genau. Also ich hatte schon auch richtig Lust, so selbstständig, also unabhängig sozusagen unterwegs zu sein. Und wir hatten alles. Wir hatten Zelte, Schlafsäcke, Matten, eben ein ganzes Kochzubehör. Wir hatten Wasserfilter, also um unterwegs auch Wasser zu filtern, um das nicht jedes Mal mitschleppen zu müssen, weil darauf ist man wirklich auch angewiesen. Und das hat, also der Wasserfilter war eines meiner wertvollsten Gegenstände, würde ich sagen, auch um Gewicht zu sparen und eben nicht 10 Liter den Berg hochzuschleppen. Es ist tatsächlich möglich, den Trail komplett ohne Zelt zu wandern, wenn man es drauf anlegt, weil es so viele Schutzhütten, unbemannte und bemannte gibt in den Pyrenäen. Und man kann theoretisch von Hütte zu Hütte wandern. Man ist dann halt auf diese Schutzhütten festgelegt. Aber ich wollte das auch. Und ich habe im Endeffekt auch wirklich nur im Zelt geschlafen, bis auf einmal, wo ich krank war und mir dann wirklich irgendwie ein Zimmer nehmen musste, weil ich nicht mehr konnte. Aber ich habe ziemlich schnell das total lieben gelernt. Ich habe mir am Anfang schon Sorgen gemacht, wie das ist, so auf all diese Annehmlichkeiten von zu Hause zu verzichten. Und ich fand es andersrum eigentlich eher wieder schwierig, in all diese Annehmlichkeiten zurückzukehren, weil es doch so ein einfaches und so ein erfüllendes Leben ist. Also ich war ein paar Mal kurz davor, mir doch eine Übernachtung in der Hütte zu gönnen, sozusagen, und habe mich dann aber dagegen entschieden, weil ich diese Ruhe und diese kleine Komfortzone von meinem Zelt total lieben gelernt habe über die Zeit.
Hattest du immer geeignete Zeltplätze gefunden? Hattest du die Ruhe und immer gute Plätze, weil du von einem kleinen, geborgenen, eigenen Platz gerade gesprochen hast? Hat das immer funktioniert? Wie viele Tage, wie viele Nächte warst du denn unterwegs?
Also ich war 6 Wochen unterwegs und dadurch, dass ich ja dann ziemlich bald wegen verschiedensten Umstellungen in unserer Planung den Trail gewechselt habe, war ich nicht mehr ganz so abgelegen unterwegs. Aber ich glaube, auf beiden Trails hätte sich das nichts genommen, dass man hätte gut campen können, einfach weil es in den Pyrenäen auch erlaubt ist, wild zu campen. Mehr oder weniger überall, wo es ein bisschen ab, also zu bivakieren über Nacht und morgens früh auch wieder Zelt abzubrechen. Aber an sich ist es super einfach, Plätze zu finden. Klar, man muss schon ein bisschen gucken, wenn ich jetzt einen langen Aufstieg vor mir habe oder eine Geröllhalde, da ist wahrscheinlich jetzt kein ebenes Grasfleckchen. Aber wenn man das so ein bisschen einschätzt, dann geht's eigentlich echt gut und oft kann man auch bei den Schutzhütten campen, direkt daneben oder irgendwie in der Umgebung. Oder es gibt wirklich ausgezeichnete Biwakflächen in den Nationalparks und so. Also es war wirklich einfach und ich würde sagen, es gab vielleicht nicht mal eine Handvoll Nächte, wo ich irgendwo Zelt aufgeschlagen habe, wo ich mich unwohl gefühlt habe. Es war wirklich von den Campspots sehr gut und ein paar Mal dann auch, wenn man durch Dörfer kommt, auch ganz normal auf Campingplätzen übernachtet, wo man dann auch mal richtig duschen kann und mal Wäsche machen oder sowas. Oder Restdays auf Campingplätzen verbracht, irgendwo in Dörfern. Also das ging schon auch. Es war so ein bunter Mix von allem eigentlich.
Wie schwer war denn dein Rucksack etwa?
Boah. Also am Anfang war er bestimmt 16 Kilo. ich glaube, ich habe so ein bisschen dann runtergebrochen noch im Laufe der Zeit auf vielleicht 14, aber die für die Abschnitte, wo ich viel vor mir hatte und wirklich auch viel Essen dabei haben musste für mehrere Tage, hat man das schon wirklich gemerkt, da waren es bestimmt 15, 16 Kilo wieder. Und es war recht, also die französische Seite von den Pyrenäen ist recht grün und recht feucht, deswegen konnte ich oft Wasser auffüllen und musste nicht so viel schleppen. Ich glaube, das hat es wirklich noch runtergebrochen, sonst wäre es echt schwer geworden. Aber dadurch, dass ich dann letztendlich alleine unterwegs war, musste ich halt alles für eine Person schleppen. Und ich hatte das Gefühl schon wirklich aufs Minimum runtergebrochen. Und es war halt immer noch ein Zelt, eine Matte, ein Schlafsack, ein Kocher, ein Topf, mein Essen, mein Trinken, meine Regensachen. Also es summiert sich dann einfach auf. Und das Kamera-Equipment natürlich. Ich glaube, ohne das wäre mir nochmal 1-2 Kilo, weiß nicht, leichter gewesen. Aber das kommt ja dann noch dazu.
Das ist nämlich auch noch ein Punkt. Also allein, wenn du sagst 13 bis 16 Kilo, klar, ist eine Menge. Aber für das, was du dabei hattest, schon sehr gut gepackt. Also Respekt. Ich habe auch in Berichten gelesen, dass manche, die HRP gelaufen sind, bis zu 30 Kilo dabei hatten. Und dann im alpinen Gelände klingt natürlich ziemlich heftig.
Ob Schlafsack, Zelt oder Regenjacke, gute Ausrüstung macht den Unterschied. Mit dem Code Podcast15 gibt's 15% Rabatt auf das komplette VD-Sortiment.
Du hattest ursprünglich, du warst ja eigentlich mit einem Freund von dir, mit dem Vincent, unterwegs. Aber dann hat sich alles geändert. Was war denn da los?
Ach, das hat sich extrem schnell alles geändert. Und zwar waren wir in unserem Training, wir sind einmal die Woche mit viel Höhenmetern wandern gegangen und haben sonst eben dann außenrum viel Sport gemacht. Und bei einer so einer ausgedehnten Trainingswanderung hat danach angefangen, Vincents Knie zu schmerzen. Und das haben wir, glaube ich, so ein bisschen weg ignoriert, weil wir dachten, nee, das ist schon nicht so schlimm und so. Und es wurde dann auch wieder besser. Und er war beim Orthopäden und der meinte, er kann die Wanderung schon antreten. Er gibt ihm jetzt mal ein paar Ibus mit, so ungefähr. Und ich habe wirklich viele, viele Leute kennengelernt, die mit Knieschmerzen gewandert sind. Deswegen irgendwie gefühlt ist es auch schon so ein halb normales Ding. Aber die Knieschmerzen waren dann auch wieder weg, als wir los sind. Und wir waren so guter Dinge. Und die ersten zwei Tagesetappen waren direkt extrem lang. Und wir wollten irgendwie auch nicht so schon am Anfang so in Verzug kommen. Und haben schon ein bisschen zu viel durchgepusht, würde ich mal sagen. Wir hätten es langsamer angehen können oder sollen. Weiß aber nicht, ob das dann auch wirklich was geändert hätte. Aber auf jeden Fall hat schon ziemlich bald Vincents Knie sich wieder gemeldet. Wir hatten auch viel zu viel Gepäck am Anfang. Wir hatten noch eine Drohne und ein Teleobjektiv und ein Stativ dabei und so. Also auch da noch dachten wir, das schleppen wir jetzt mit, dann machen wir halt langsam und wir brauchen das alles. Und wir haben auch die Technik später noch extrem reduziert. Aber am ersten Tag war es schon so, dass er irgendwie am Ende fast den Berg nicht mehr runtergekommen ist. Und am zweiten Tag war das überhaupt nicht besser und er hat dann schon mittags zwei Schmerztabletten genommen, die aber auch nicht gewirkt haben und ist wirklich nur noch so zwischen uns hergehumpelt. Und da war irgendwie so klar, das geht einfach so nicht weiter. Und dann am zweiten Tag mittags schon hat er abgebrochen, noch befristet in dem Moment. Er hat gesagt, ich tramp jetzt in ein Hostel und ich ruhe mich ein, zwei Nächte aus, dann treffen wir uns wieder. Für die ersten drei Tage war noch eine Freundin von mir dabei. Deswegen bin ich weitergelaufen mit ihr, weil wir dann immer noch zu zweit waren und immer noch Spaß an der Sache hatten. Und dann habe ich gesagt, gut, wenn sie heimfährt, trifft mich Vincent wieder und dann geht's hoffentlich weiter und er hat sich erholt. Und auch das hat sich dann relativ schnell rauskristallisiert, dass es nicht so ist. Also seine Knieschmerzen sind einfach überhaupt kein Stück besser geworden. Er konnte fast nicht richtig auftreten, schon gar nicht mit Gepäck auf dem Rücken. Und am zweiten Tag abends habe ich dann auch noch krass die Knieschmerzen bekommen. Damit habe ich so gar nicht gerechnet, weil ich hatte das noch nie, auch bei den ganzen Trainingswanderungen. Und es kam auch so heftig, dass ich fast an dem Abend den Abstieg nicht mehr geschafft habe und ich auch so alle zwei Schritte einen Krampf im Knie hatte und echt nur noch da gehumpelt bin. Und dann war so, wow. Alles, was wir machen wollten, war laufen. Das ist das Einzige, was jetzt wirklich überhaupt nicht mehr geht. Wir haben wirklich so den Trümmerhaufen von unserem ganzen Traum und unserem Plan so vor uns gesehen am dritten Tag am Morgen, als wir uns dann wieder getroffen haben. Und dann sind wir nochmal an die Küste gefahren und haben gesagt, okay, wir müssen nochmal überlegen, wie es jetzt weitergeht. Dann haben wir ein paar Tage Pause auf dem Campingplatz gemacht und meine Knie haben sich erholt und Vincents Knie nicht. Und mir war aber auch klar, ich wollte das schon so lange. Das war wirklich so ein großer Traum. Einerseits haben wir so viel Planung und Zeit und Aufwand und Geld in dieses Filmprojekt gesteckt und in dieses Wanderprojekt. Andererseits war das ja auch so ein tiefer Traum von mir, dass ich das unbedingt schon so lange machen wollte und sag klar, ich gebe das nicht auf, außer ich muss wirklich. Aber ich dachte so, okay, meine Knie werden vielleicht noch besser. Es ist nicht so, dass ich, also es hat schon extrem wehgetan, aber irgendwie hat das immer so ein Limit, wo es dann auch nicht mehr schlimmer wurde. Und ich dachte, das halte ich schon irgendwie aus und ich probiere es jetzt auf jeden Fall noch. Und dann habe ich mich aber entschieden, dass ich nicht mir zutraue, alleine den HRP zu laufen, weil das dann doch zu abgelegen ist. So die erste Fernwanderung direkt in das alpine Gebirge, alleine, unerfahren. Das dachte ich, ja, nee, das ist dann doch zu viel des Guten. Und dann waren wir ja schon in Frankreich und ich habe mich dann entschieden, den GR10 stattdessen zu laufen, die französische Pyrenäenüberquerung, weil das wenigstens ein markierter Weg ist und da sind auch ein paar andere Leute unterwegs und so. Und das war dann der neue Plan. Das wurde dann noch bestärkt, weil mein Freund, der uns da hingefahren hat und dann auch Surfurlaub gemacht hat an der Küste, der ist dann eine Woche mit mir gelaufen und danach war ich dann alleine unterwegs.
Gab es nach dem schwierigen Beginn nochmal Momente, wo du dachtest, jetzt schmeiß ich alles hin, war irgendwie eine dumme Idee oder lief's dann einfach?
Einige Momente, wirklich, es war so hart. Also es war mental fast noch härter als körperlich, aber die Knieschmerzen haben mich auch noch lange nicht verlassen. Die waren wirklich heftig bei jedem Abstieg. Nach einer Woche oder sowas, irgendwann habe ich einfach auch beim Abstieg angefangen zu heulen, weil ich nicht mehr konnte, weil ich einfach diese Schmerzen, diese dauerhaften Schmerzen auszuhalten, hat mir so viel Energie gezogen. Dann alleine auf einmal die ganzen Entscheidungen treffen zu müssen, laufe ich nicht, wo campe ich, wo finde ich Wasser, was nehme ich an Essen mit. Also es sind ja so viele Entscheidungen, die du auf einmal dann treffen musst, wo du niemanden mehr hast, mit dem du dich besprechen kannst. Dann Einsamkeit war ein Thema. Ich war fix und fertig zwischendurch, einfach körperlich und mental, so oft, dass ich ein paar Mal hinterfragt habe, so, warum mache ich das eigentlich? Es zwingt mich ja eigentlich keiner, hier zu bleiben. Und es war dann aber, glaube ich, doch irgendwie gleichzeitig erfüllend genug, dass ich es auch nicht loslassen konnte, weil ich auch wirklich diesen krassen Drang hatte. Ich will es aber schaffen, soweit es irgendwie geht. Und ich bin noch nicht an so einem Tief, dass ich mich nicht nochmal aufrappeln kann. Außerdem saß ich mitten in den Bergen, wäre gar nicht so einfach gewesen, da wegzukommen. Ich hatte einmal einen Punkt, wo ich dachte, wenn mich jetzt jemand abholen würde, dann würde ich fahren. Aber war niemand da, also bin ich weitergelaufen. Und da hat sich dann tatsächlich auch das Blatt ein bisschen gewandelt. Ab der Mitte vom Trail, nach so 350 Kilometern, haben meine Knie besser mitgemacht auf einmal. Und die Knieschmerzen haben nachgelassen und überhaupt war ich dann stärker. Und ich glaube, ich habe wirklich den halben Trail gebraucht, um so mental und körperlich wirklich ready zu sein für diesen Trail. Also ich musste da auch sehr reinwachsen. Von daher gab es viele Momente, in denen ich dachte so, warum mache ich das eigentlich? Warum mache ich diesen Film eigentlich? So, wo ist das Ziel von dem Ganzen? Aber es hat mich immer noch genug gepackt, dass ich es unbedingt weiter durchziehen wollte.
Hattest du aber in den, gerade auch in der ersten Hälfte, wo du gesagt hast, du musst erst reinwachsen, auch an die Strapazen, dennoch die Momente, die dich angetrieben haben, vielleicht neben dem eigentlichen Ziel, dem eigentlichen Vorhaben allein, keine Ahnung, hattest du besondere Begegnungen, besondere Orte, wo du dann gesagt hast, okay, diese ganze Strapazen sind es dennoch wert?
Ja, viele. Ich glaube, also jeder Tag hatte so was Magisches auch an sich, dass obwohl eigentlich jeden Tag oder jede Woche so viel schief ging und so viel Widerstände und Hindernisse kamen, ich ja trotzdem immer weiterlaufen wollte, weil es trotzdem so schön war. Und auf eine Art war es überhaupt nicht das, was ich mir vorgestellt hatte, aber es war auch genau das, was ich wollte. Und ich war in den Bergen und ich bin über mich hinausgewachsen die ganze Zeit. Und ich habe in wunderschönster Natur gecampt, was tatsächlich nicht so das Ding war, was ich mir vorher anders vorgestellt habe. Ich habe wirklich wenig Menschen kennengelernt. So auch bis zur Hälfte habe ich meine erste Trailfreundin gefunden. Aber es waren echt viele alte Leute unterwegs, viele Leute auch, die einfach nur ein paar Tage oder eine Woche auf dem Trail gemacht haben. Deswegen gar nicht so Leute, die man immer wieder getroffen hat, wo sich dann so richtige Beziehungen aufbauen konnten. Aber der erste Moment, wo ich dachte, wow, dafür hat sich alles gelohnt, war ziemlich am Anfang, als ich in den Pyrenäen-Nationalpark gekommen bin. Also es war nach 10 oder 12 Tagen oder so. Nicht ganz am Anfang, aber recht am Anfang. Und auf einmal wurde die Landschaft so schön und das Baskenland ist noch sehr hügelig und recht grün und nett und idyllisch, aber halt nicht so dieses Gebirgige, was ich mir gewünscht habe. Und auf einmal wurde das Gebirge zu einem Gebirge und das hat mich so begeistert. Und dann bin ich über so einen Pass rübergekommen und hatte so eine wahnsinnige Aussicht auf den Pic du Midi d'Ossau. Das ist auch ein ziemlich berühmter Berg in den Pyrenäen. Ein wunderschöner Berg, wirklich. Und ich war so hin und weg und dachte so, ja, das ist der Grund. Das ist alles, warum ich das hier mache. Und habe dann da auch an dem See gecampt in absoluter Traumlage, wo ich echt einfach nur noch vor meinem Zelt saß und in die Gegend gestarrt habe, weil es so, so schön war. Und es waren schon solche Momente immer wieder dabei, die mich so erfüllt haben, dass ich gesagt habe, doch, das ist es trotzdem wert.
Wenn du das so erzählst, ich muss irgendwie dran denken, eigentlich was du, jetzt wird das vielleicht eine andere Ebene, aber es klingt so ein bisschen wie du hast echt das Leben intensiv kennengelernt. Es gibt dauernd Änderungen, es läuft nicht so, wie man sich vorstellt. Es gibt unglaubliche Hindernisse vielleicht und Strapazen auf der anderen Seite, unglaubliche Belohnungen. Und so wie das klingt, bist du ja unglaublich über dich hinausgewachsen und hast dich ja wahnsinnig entwickelt. Wie hast du dich verändert?
Also ich bin so eine totale Planerin eigentlich auch und auch immer zum Anspruch an Kontrolle und Perfektionismus und alles muss klappen und muss total super sein. Und deswegen war natürlich für mich das Horrorszenario, dass von Tag 1 überhaupt nicht so lief, wie wir es geplant haben und ich wirklich jeden Tag umdisponieren musste und mich umstellen auf andere Situationen und überlegen, okay, das geht nicht, wie mache ich jetzt weiter? Und das war wirklich krass und ich glaube, ich habe immer mehr gelernt, so einen Plan auch so ein bisschen loszulassen und mehr mit dem mitzugehen, was passiert. Es war ein langer Prozess. Es ging sicher nicht innerhalb von ein paar Tagen. Aber ich habe bis zur Hälfte vom Trail gebraucht, um wirklich zu sagen, ich genieße jetzt mal jeden Schritt, weil ich davor auch schon immer noch den Ansporn hatte, ich will es gut machen, ich will es schnell machen. Irgendwie habe ich mich immer gestresst, weiterzukommen. Es kommt auch noch ein Faktor dazu, dass ich von Anfang an dann wusste, ich kann den Trail nicht in der Zeit schaffen, weil der GR10 länger ist als der HRP, weil der viel mehr Schleifen irgendwie dreht und der eigentlich 8 Wochen braucht und ich 6 Wochen hatte so ungefähr. Und ich wusste so, okay, irgendwo muss ich überspringen. Und das war eigentlich schon klar. Ich habe mich trotzdem mega gestresst, weil ich nicht wusste, wann und wo. Und eigentlich wollte ich es am liebsten ganz durchziehen. Und es hat sich dann so gecheatet angefühlt die ganze Zeit. Und das war irgendwie ein Riesenstressfaktor. Und in der Mitte, bei diesem Mittelpunkt, wo ich dann auch gesagt habe, jetzt, wenn mich jemand abholen würde, würde ich mitfahren, habe ich so gemerkt, du kannst nicht weitergehen. Ich mache hier sowas Geiles eigentlich. Es ist so schön die ganze Zeit und ich stress mich da nur durch. Ich nehme mir 5 Minuten, um mal zu gucken und zu genießen irgendwie, aber dann presche ich schon wieder weiter und das funktioniert so nicht. Und mein bester Trail-Buddy zu dem Zeitpunkt war so ein alter Franzose, weil es gab da auch nur irgendwie gefühlt alte Franzosen. Aber wir sind so zufällig so 2 Wochen lang immer parallel gelaufen und haben uns dann immer abends wieder gesehen. Und irgendwann war es für mich schon so ein vertrautes Gesicht. Und auch alleine in dieser Fremde, in diesem Gebirge, in dieser unbekannten Welt, war es für mich total schön, ihn immer wieder zu treffen. Und wir haben dann auch immer mehr irgendwie angefangen zu quatschen. Und er war so das Gegenteil. Er war echt so, c'est la vie, das Leben ist da, um es zu genießen. Und komm, der Stress bringt doch nichts. Und wirklich so Schritt für Schritt. Und er ist genau wie ich auch abends an den gleichen Spots angekommen. Aber er hat sich unterwegs halt überhaupt nicht gestresst. Er war vielleicht 1-2 Stunden später da. Aber halt mit so einer anderen Einstellung, wo ich dachte, okay, jetzt reicht's, jetzt mache ich das wie er. Und dann habe ich wirklich geschafft, mich ein bisschen zu entspannen und auch nicht immer den krassesten Weg gehen zu müssen, sondern auch mal zu sagen, okay, ich kann jetzt auch mal, gestern war hart, jetzt kann ich es mal ein bisschen entspannter angehen. Es war wirklich aber ein langer Prozess, aber ich glaube, viel ist im Nachhinein auch noch passiert. Also ein paar Sachen sind erst am letzten Tag, habe ich erst gecheckt, so wow, es geht gar nicht darum, dass ich hier alles durchpresche und dass ich hier so viel Höhenmeter wie möglich, so schnell wie möglich hinter mich bringe, sondern allein, dass ich es mache, ist schon toll und ich mache die Regeln und keiner sagt, dass es nicht so viel wert ist, wenn ich irgendwie ein paar Tage überspringen musste, weil ich die Zeit nicht hatte. Also es sagt keiner. Nur ich habe mir diesen Stress gemacht und das hat wirklich bis zum letzten oder vorletzten Tag gebraucht, dass ich das gecheckt habe. Ich glaube, als ich so den Trail losgelassen habe, wirklich, weil wir schon fast da waren, da konnte ich dann so richtig ankommen. Aber auch im Nachhinein, dadurch, dass ich den Film gemacht habe und mich noch so viel damit auseinandergesetzt habe, sind viele Sachen irgendwie nochmal so klarer geworden. Auch jetzt so, wenn es in meinem Leben irgendwie schwierig wird, habe ich gemerkt, nehme ich manchmal diese Wanderung als Analogie so her und schau, was habe ich denn da so gelernt. Und okay, wenn ich mich da zu viel gestresst habe, dann habe ich gesagt, genieße ich mal jeden Schritt, weil ich muss die Schritte ja eh gehen. Und also so habe ich schon viel in meinen Alltag auch davon mitgenommen und schon einfach eine krasse Liebe zur Natur und zum Wandern und zum Campen und es hat so eine Lust geweckt, das auf jeden Fall weiterzumachen und nochmal zu machen und es hat schon viel angestoßen auf jeden Fall.
Wie war es denn für dich, gleichzeitig Protagonistin und Filmemacherin zu sein? Du hattest vorhin angesprochen, du hast zusätzlich Equipment dabei. Ursprünglich wolltet ihr zu zweit unterwegs sein, hättet ihr auch Aufgaben teilen können. Jetzt warst du alleine. Das klingt ja auch spannend.
Ja, es war definitiv eine Wahnsinnsherausforderung, gleichzeitig Protagonistin und Filmemacherin zu sein. Weil ich musste mich ja dann selber filmen ab dem zweiten Tag. Und das war was, mit dem hatte ich überhaupt nicht gerechnet. Ich hätte das alleine nicht gemacht, das Filmprojekt. Ich hätte wahrscheinlich noch nicht mal die Wanderung alleine gemacht, wenn ich von vornherein. Also ich wollte das mit jemandem zusammen machen. Es macht ja auch mehr Spaß, in einem Team zu arbeiten. Und wir haben uns auch einige Sachen vorher überlegt für den Film. Wir haben gesagt, wir interviewen uns immer nur gegenseitig. Wir quatschen nie in die Kamera, wie für so einen Vlog und so. Und haben uns so ein paar stilistische Sachen überlegt. Denn das ist ja dann schon am dritten Tag alles in die Luft geflogen, weil ich gesagt habe, okay, ich bin allein. Was soll ich jetzt machen? Dann quatsche ich halt in die Kamera und jetzt muss ich mich auf einmal doch selber filmen und dann wirklich, also mit dieser Anstrengung irgendwie diesen Trail zu bewältigen. Und der ist schon auch heftig und es war jeden Tag anstrengend körperlich, weil die Pyrenäen auch einfach extremst steil sind und der GR10 hat genauso viele Höhenmeter wie der HP und das ist wirklich eine Aufgabe. Und dann noch zu sagen, jetzt stelle ich die Kamera hin, jetzt laufe ich da dran vorbei, dann laufe ich alles wieder zurück, dann sammle ich die Kamera wieder ein, dann laufe ich sie nochmal. Das waren schon Momente, wo ich, also die habe ich auch nur sehr gezielt eingesetzt, weil das konnte ich nicht die ganze Zeit machen. Und ich habe dann irgendwann schon auch gemerkt, dass es wirklich viel Energie braucht und ja eigentlich auch Muße und Energie, um so kreativ zu werden. Und die hatte ich eigentlich nicht übrig, weil ich meine ganze Energie zum Wandern gebraucht habe. Und das hat mich schon sehr gefordert, teilweise auch überfordert eine Zeit lang. Auch da bin ich reingewachsen, habe mich mehr dran gewöhnt, aber es war auf jeden Fall eine Riesenherausforderung, Protagonistin zu sein, mich selber zu filmen, in schwierigen Momenten noch zu überlegen, sollte ich jetzt die Kamera da drauf halten, weil gehört das irgendwie zur Story. In schönen Momenten zu sagen, okay, das sollte ich filmen, weil das gehört auch zur Story, aber eigentlich will ich auch einfach den Moment genießen. Und das war oft schon so ein bisschen ja ein Struggle, das irgendwie alles gleichzeitig zu managen. Aber irgendwie hat sich auch da ein Weg gefunden. Das war allerdings nicht einfach. Und ich glaube, ich würde es auch nicht unbedingt weiterempfehlen, gleichzeitig die erste Fernwanderung und den ersten Film zu machen und das alles noch alleine. Aber es kam so in dem Moment und ich habe wahnsinnig viel dadurch gelernt und ich bin wirklich dadurch noch viel mehr über mich hinausgewachsen, als ich es vielleicht hätte müssen, wenn alles so gekommen wäre, wie wir es geplant haben. Von daher ist es letztendlich auch okay.
Du arbeitest ja seitdem oder auch parallel an der Post-Production des Films. Wie viel Material, Datenmaterial hast du denn trotz alledem zusammengebracht?
Oh, endlose Stunden an Filmmaterial, wirklich. Also es wurde ein bisschen weniger, als ich alleine war, weil es war dann schon beschränkt, aber auch davor, wir haben so viele Gespräche aufgezeichnet, wir haben natürlich in der Vorbereitung viel gefilmt. Ich habe aber auch dann wirklich oft auch selber auch tagebuchmäßig in die Kamera gesprochen, um mir zu merken, was passiert ist und so. Und ich hatte so viel Material, es hat mich 3 oder 4 Wochen gebraucht, allein durch dieses ganze Material durchzugehen. Und jetzt natürlich dieses Material in 50-minütigen oder einstündigen Film zu bringen, das ist wirklich eine ganz neue Herausforderung nochmal, weil man auch so viel natürlich weglassen muss, weil nicht alles erzählt werden kann und sollte. Aber diese Entscheidung zu treffen, was jetzt da reingehört und was nicht und überhaupt sich durch diese Unmengen von Material durchzuarbeiten, ist schon krass.
Wird der Film jetzt, weil du halt aus der Retro-Perspektive drauf schaust und mit dem Material, was das anders aufgebaut werden, wie du ursprünglich mal als Idee im Kopf hattest?
Ja, schon sehr. Also einerseits war es ja auch eine Geschichte über Freundschaft so ein bisschen und über dieses gemeinsam auf so ein Abenteuer gehen. Und der HRP hat 5 Abschnitte, für die wir uns 5 Akte so ein bisschen überlegt hatten, wo das so ganz gut drauf passt. Und allein diese Freundschaft und zu zweit wandern und sowas Geschichte, die ist ja schon irgendwie zersplittert, als wir uns dann aufgeteilt haben. Und dann war es mehr eine Geschichte über mich. Und auf einmal auch eine sehr persönliche Geschichte, weil ich mit so vielen Herausforderungen konfrontiert war und so viele Gefühle ja auch in diese Kamera vermitteln musste auf einmal und auch echt viele hatte, um sie zu vermitteln. Und irgendwann war das auch schön, weil ich so wusste, die Kamera ist da und ich konnte wenigstens mit der Kamera reden, auch wenn ich sonst niemanden hatte. Aber die Geschichte hat sich extremst geändert von dem, was wir mal ursprünglich in unser Treatment geschrieben haben, zu dem, was jetzt am Ende die Storybeschreibung wäre, wenn ich sie jetzt nochmal schreiben würde oder wenn der Film dann fertig ist. Aber ich würde nicht unbedingt sagen, zum Schlechten. Also ich habe jetzt auch ein paar Vorträge gehalten über die Reise und hier im lokalen Outdoor-Shop einmal, wo alles angefangen hat. Das war auch voll schön, wie sich so ein Kreis geschlossen hat und die Leute dort zu sehen, die uns da so sehr geholfen haben am Anfang mit dem Equipment, was wir gebraucht haben. Und die dann wieder für uns da waren und immer so, ja, und jetzt habe ich die Geschichte erzählt. Und das, was wirklich die Leute am meisten beeindruckt hat, erstens waren alle durchweg positiv inspiriert und unterhalten von der Story, was mir mega viel Mut gegeben hat für den Film. Aber was die Leute wirklich gesagt haben, ist, dass sie es so toll fanden, wie viel Emotionen ich geteilt habe und wie offen und wie ehrlich ich darüber gesprochen habe. Und für mich war das unterwegs immer so, es ist ein Abenteuerfilm, ich muss jetzt hier den krassesten Weg laufen, ich laufe nicht den allerhärtesten Trail, also lohnt sich überhaupt nicht, die Geschichte zu erzählen. Und aber was die Leute am Ende hören wollten, ist irgendwas, mit dem sie sich vielleicht identifizieren können. Und die meisten Leute sind keine Extremsportler, die die abartigsten Gipfel besteigen, sondern die haben auf einmal eine Geschichte von jemandem, der ganz normal ist und der irgendwas macht, was sie auch machen könnten und der da auf Hindernisse stößt und die Mama am Weg sitzt und weint und das aber dann auch teilt und sagt, es gehört einfach dazu. Und das hat mich total beeindruckt im Nachhinein, dass es so anders war, als ich unterwegs dachte. Aber auch so schön, dass es jetzt so gekommen ist.
Wann und wo wird denn der Film veröffentlicht werden? Was ist da euer Plan momentan?
Der Plan ist schon, dass der Film jetzt im Laufe des Sommers fertig wird. Also fertig. Und dann würde er im Herbst irgendwo gezeigt werden. Es ist noch nicht klar, wo dann die Premiere stattfindet. Es kommt ein bisschen darauf an, in welche Touren oder Festivals er reinkommt oder wie oder wo wir das organisieren, wann genau er fertig wird. Aber auf jeden Fall ist nächsten Herbst, Winter eine Premiere angedacht. Wo genau die stattfindet, kann ich leider noch nicht sagen, weil ich selber noch nicht weiß.
Ja, wir werden euch Hörer und Hörerinnen natürlich auf dem Laufenden halten, euch updaten mit Terminen und Co. Und was wir auch empfehlen können, wir verlinken das dann in die Shownotes, dein Instagram-Account, da sind nicht auch echt viele, viele wunderschöne Bilder und Eindrücke und Reels zu sehen, wo schon echt Emotionen rüberkommen, die Lust machen auf die wunderschöne Landschaft und die total neugierig auf den Film machen, aus meiner Sicht. Hanna, zum Abschluss noch, was würdest du jemandem sagen oder was würdest du deiner Hanna von damals sagen, die ein großes Projekt vorhat, aber vielleicht nicht weiß, soll ich es machen, soll ich es nicht machen, wie mache ich es? Was würdest du ihr empfehlen? Oder auch unseren Hörern und Hörerinnen, die vielleicht mal was starten wollen?
Ich sage das jetzt so schlau, ich weiß nicht, ob ich damals darauf gehört hätte, aber ich würde sagen, mach's auf jeden Fall, probier's einfach, aber löse dich von dem Ergebnis. Hab nicht im Kopf, dass irgendwas passieren muss, weil das nimmt so viel Spaß. Ich glaube, ich hätte gerade am Anfang viel mehr Freude gehabt, wenn ich nicht diese feste Vorstellung im Kopf gehabt hätte, so muss es laufen und so muss es am Ende aussehen. Und man kann nicht wissen, was so ein Fernwanderweg oder was so ein Projekt bereithält. Und das ist ja eigentlich auch so ein bisschen das Schöne. Und es ist für manche Leute, je nachdem wie planerisch und wie kontrollmäßig man veranlagt ist, wirklich eine Herausforderung, es loszulassen, aber es lohnt sich wirklich. Aber man sollte es auf jeden Fall machen, auch wenn man alleine ist. Vielleicht eine kleinere Tour. Es muss auch nicht der krasseste, extremste Weg übers höchste Gebirge sein. Wirklich, ich glaube, jede Fernwanderung kann so schön und so bereichernd sein, aber man sollte es auf jeden Fall machen. Egal in welchem Rahmen.
Ja, vielen, vielen lieben Dank, Hanna, für deine Zeit und die Eindrücke und auch die Bilder, die sich im Kopf bei mir gebildet haben. Ich freue mich total auf den Film. Ich kann auch nur allen empfehlen, nochmal die Fotos, die bis dahin zu sehen sind, anzuschauen. Und vielen Dank für deine Zeit und gutes Gelingen noch für dein Projekt, für den Abschluss.
Ja, vielen, vielen Dank. Danke auch für deine Unterstützung von Anfang bis Ende und dass wir jetzt darüber nochmal quatschen konnten und ich hier diese Geschichte erzählen kann. Das ist sehr schön. Dankeschön.
Falls ihr jetzt das dringende Bedürfnis habt, ebenfalls einfach loszulaufen, wir helfen beim Packen. Denkt daran, mit dem Code PODCAST15 bekommt ihr 15% Rabatt auf alles im VD-Shop. Viel Spaß!
Das war Inside Outdoor, der VD-Podcast ohne Blabla. Wenn du keine neue Folge verpassen möchtest, abonniere diesen Podcast in deiner Podcast-App und hinterlasse uns eine Bewertung.